Zweitens ist es ein neben dem politökonomischen Gesichtspunkt nationale Verfügung ein politisch, nennen das mal so, imperialistischer Gesichtspunkt. Ich sage gleich, was das heißt. Der nationale Energiebedarf, so ist die Auskunft und das ist Staatsbedarf, darf keine einseitige Abhängigkeit von anderen Staaten bedeuten. Da wird der Blick auf auswärtige Rohstoffe wie auf einen selbstverständlichen nationalen Besitzstand geworfen und gesagt, das ist zu wenig gesichert als unser Besitzstand. Das ist zu wenig unter unserer freien politischen Verfügung. Also andere Länder sollen als Rohstoffquelle, als Energiegrundstofflieferanten taugen. Aber deshalb gerade mit ihren nationalen Rechnungen und Interessen nicht stören dürfen. Das aktuelle Beispiel, das ist ja jedem jetzt bekannt, ist die Auseinandersetzung mit Russland, wo immer die Frage aufgeworfen wird, ja, leidet nicht die Freiheit der deutschen Politik, und zwar ihre feindselige Freiheit gegenüber Russland, ihre ganzen Freiheiten zu Sanktionen, leiden die nicht darunter, dass wir vom russischen Gas abhängig sind? Also Energieversorgung, Energieverfügung übersetzt sich da in Freiheit der Politik bei ihren internationalen Affären, die nicht leiden darf. Die rechnen da mit politischen Gegensätzen, die sie selber betreiben und in denen sie freie Hand haben wollen. Und da sieht man mal, was Energie für ein politisch aufgeladener, elementarer, wenn man so will, strategisch wichtiger Stoff ist. Nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch. Also müssen Energiealternativen her, um der Politik Freiheit zu verschaffen. Das ist die imperialistische Perspektive auch der Energiewende. Zum zweiten Punkt, ausreichend billig. Klar, Energie ist ein stofflicher Bedarf. Ein Grundstoff, der wird gebraucht, den braucht jeder. Aber die, auf die es ankommt, die ihn brauchen, für die muss der sich rechnen. Als Grundstoff für die nationale Wirtschaft ist das umso wichtiger, weil es eine generelle Kost ist. Alle brauchen, verbrauchen Energie, also ist es eine generelle Kost, die in jede Rechnung eingeht. Und da ist der Standpunkt und das staatliche Programm, das muss ausreichend billig sein. Die Kosten dieses unabweisbaren Bedarfs dürfen nicht gegen den Standort ausschlagen. Da geht es also um einen Generalposten der nationalen Konkurrenzfähigkeit. Also muss, das ist Staatsauftrag, für das entsprechende Angebot gesorgt werden, national und international. Und zum dritten Ziel, Energieversorgung soll als Geschäftsartikel selber taugen. Der Grundstoff jeder industriellen Produktion, der soll eben geschäftlich hergestellt werden und wie alles in dieser Gesellschaft eine für ihren Produzenten lohnende Angelegenheit sein. Ein Geschäft halt. Also der ganze technologische Fortschritt, die Energiewirtschaft, ist da eben nicht einfach bloß Mittel oder überhaupt im ersten Sinne Mittel für möglichst globale Versorgung, sondern ist Mittel für nationale Fortschritte der Energiewirtschaft. Eben Energiewirtschaft ist so gesehen ein entscheidender Beitrag zum nationalen Wachstum, auf das es ankommt. Also das alles muss nationale Energiepolitik leisten und soll die Energiewende voranbringen. Das sind die erklärten, wenn man so will, engeren, materiellen, praktisch wirklich gültigen Ziele der Energiepolitik. eine passende Energieversorgung, die der Politik Freiheiten der Kalkulation lässt, die für die nationale Wirtschaft, für den Standort, für Konkurrenzfähigkeit sorgt und die selber ein lohnendes Geschäft ist. Also Energieversorgung für die nationale Geschäftswelt und durch sie. Und das heißt, es ist eine ständige staatliche Aufgabe. Das kann der Staat nicht einfach den Geschäftsrechnungen seiner Wirtschaft überlassen und überantworten, sondern da muss er laufend steuern und umsteuern. Und das ist schon bemerkenswert, Energiepolitik als staatliche Daueraufgabe mit diesen Zwecken. Immerhin ist dieser Aufgabenkatalog, diese staatliche Selbstverpflichtung, er muss sich ständig darum kümmern, dass diese Aufgaben gelingen. Ja, ein umfassendes Eingeständnis eines fundamentalen Widerspruchs der angeblich so effektiven Konkurrenzgesellschaft. Ausgerechnet das elementare Lebensmittel des Wirtschaftsstandorts, des industriellen Getriebes, des alltäglichen Lebens, ausgerechnet das ist vom Standpunkt der Konkurrenz aus gesehen das Unselbstständigste von der Welt. Und das in einer Gesellschaft, die über alle technologischen Mittel und materiellen Potenzen verfügt. Also Energieversorgung, die elementare Grundlage der Gesellschaft, ist überhaupt keine selbstverständliche Leistung der Akteure, sogar der Hauptnachfrager, derjenigen, also der Wirtschaft, die hier das ganze gesellschaftliche Leben organisiert und bestimmt. Nichts von diesem Bedarf regelt die Konkurrenz von sich aus. Im Gegenteil, die Geschäftsinteressen und ihre bisherige staatliche Förderung, national und international, das ist ja der Ausgangspunkt für die Wende, bringt die staatlich gewollte und mit diesen Zwecksetzungen versehene dauerhafte Sicherung der Grundversorgung mit diesem elementaren Stoff offensichtlich nicht zur Zufriedenstellung zustande. Die produzieren nicht nur die weltweit globalen Wirkungen, sondern so ist die Staatsauskunft auch Versorgungsunsicherheit. Warum ist das so? Warum ist also Energieversorgung eine unerlässliche staatliche und so schwierige und ständig neu zu regelnde und justierende Aufgabe? Warum leistet die hochgelobte Konkurrenz, die doch alles so effektiv regeln soll, eigentlich diesen unerlässlichen Dienst an ihrem eigenen Gang eigentlich nicht? Wie gesagt, Technologie für jedwede Energiegewinnung, fürs Energiesparen und so weiter. Alles vorhanden, entwickelt, verfügbar. Trotzdem, es ist vom Staat zu offiziell die Auskunft, das ist eine ständige, schwierige Aufgabe, wie gesagt, ein ewiges staatliches Aufgabenwerk, an dem er sich zu schaffen machen muss und wo er plant und wo kaum plant er, alle Welt sagt, da geht es ja drunter und drüber. Also warum leistet die Konkurrenz das nicht, für die ja Energieversorgung zugleich da sein soll? Erstens, Versorgung. Und schon gleich mit diesem elementaren, in diesem elementaren Sinn ist überhaupt kein für diese Geschäftswelt gültiger Zweck. Ja, da ist Privateigentum, dessen, um dessen Vermehrung geht's. Das verträgt sich nicht mit Rücksichten auf allgemeine Notwendigkeiten, verträgt sich nicht mit Grundversorgung, schon gleich nicht mit Schonung, mit zweckmäßiger gesellschaftlicher Planung, mit zweckmäßigem Gebrauch der Natur als Grundlage für deren Nützlichmachung. Und das nach zwei Seiten. Konkurrenz leistet das nicht, Privateigentum verträgt sich damit nicht, das ist für die überhaupt kein Zweck. Erstens, was die privat wirtschaftenden Energieverbraucher angeht. Das habe ich ja schon darauf hingewiesen. Energieverfügung und ihr Verbrauch, das ist nichts, um dessen Dauerhaftigkeit man sich kümmert, sondern dass man vernutzt, und zwar so, dass es möglichst wenig Kosten macht. Das sind Kosten in der Unternehmensrechnung in der Konkurrenz, also die sind zu minimieren. Da muss der Verbrauch von Kohle und Öl erstens möglichst billig einzukaufen sein und zweitens, wenn, kalkuliert man, was da an Einsparungen möglich und nötig ist. Vor allem aber rechnet man erstmal damit, dass der Preis für diese Ware stimmen soll und stimmen muss. Und da kann man dann auch im Gebrauch keine Rücksicht auf allgemeine Bedingungen wie Luft, Wasser und so weiter nehmen. Das ist kein zu schützendes Privateigentum, mit dem man lohnend wirtschaftet und auf das man achtet. Das sind allgemeine Bedingungen und soweit sie umsonst sind, ist es gut und sind Rücksichten also überflüssig. Also Nachhaltigkeit in dem Sinn, Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung und so weiter, all das passiert und um das zu bremsen, dafür muss der Staat überhaupt immer erst mit Auflagen sorgen. Zweitens, was die Bereitstellung, also die Garantie der Versorgung angeht, die Grundlagen für den Betrieb sichern, den Grundstoff produzieren, zur Verfügung stellen. Auch das ist kapitalistisch gesehen überhaupt kein selbstverständlicher lohnender Zweck, sondern im Gegenteil. Es gibt zwar den allgemeinen Bedarf, aber als Gut, als Wirtschaftsgut, um das sich also kapitalistisch zu kümmern lohnt, als Artikel, der sich geschäftlich ausnutzen lässt, ist Energieversorgung, also dieser Dienst, dieses Produkt, problematisch. Das ist kapitalistisch ganz banal. Erschließung und Bereitstellung, Verwandlung von Naturressourcen in verlässlich verfügbare Energie und das im nationalen Maßstab, das ist kapitalistisch gesehen ein riesiger Aufwandsposten. Das sind immense Investitionskosten, die sich oft nur langfristig, zu langfristig rechnen. Das sind erstmal Investitionen, die den Privatkapitaleinsatz tendenziell übersteigen. Deren Amortisierung ist nach gültigen Verwertungsmaßstäben unsicher, langwierig, also zu gering. Ja, die Akteure, die für die Schaffung des gesellschaftlichen Reichtums zuständig sind, das sind eben keine Zukunfts- und langfristigen Vorsorge, sondern das sind halt Geschäftsplaner. Und die gehorchen ihren privaten Bereicherungsinteressen und das ist an solchen langfristigen Investitionen nur dann interessiert, wenn die sich auch garantiert lohnen und zwar nicht erst irgendwann, sondern ebenso schnell wie möglich und so gut wie möglich. Deswegen lohnen sich für die, wenn das erstens nur, wenn sie die entsprechende Kapitalgröße zustande bringen und wenn sich für die Geschäftsaussichten ergeben, die diese Rechnung erfüllen. Und das ist nach der einen Seite hin dann völlig klar, das sind dann Kohle und Öl und so weiter als Grundstoffe und deren Verstromung überhaupt nur lohnen, wenn die sich rücksichtslos fördern lassen. Wenn man sich um die Folgen der Produktion nicht kostenträchtig kümmern muss. Und da sind die Fragen von Transport und so weiter erst einmal selber der problematische Kostenfragen. Also ist die ganze Bedienung des Bedarfs kapitalistisch gesehen ein immer problematischer Kapitalposten. Und wenn der lohnend gemacht werden muss und soll, dann braucht es also extra Anstrengungen und Vorkehrungen. Und das weiß der Staat und da kümmert er sich auch drum. Also jetzt komme ich zur staatlichen Energiepolitik. So, das war jetzt mal ein paar Hinweise auf den Gegensatz von Versorgung und Geschäft. Es geht zweitens um die staatliche Energiepolitik. Der Staat macht es möglich, also die Organisation von Versorgung fürs nationale Geschäft und durch es, als staatliche Daueraufgabe. Also um das Allerelementarste, um Energie als notwendigen, unbedingt verlässlich verfügbaren Grundstoff muss sich der Staat kümmern. Der muss überhaupt den Gesichtspunkt der dauerhaften Versorgung geltend machen, den sonst von sich aus keiner hat. Das ist, wie gesagt, wollte ich ja ausführen, einerseits ein Eingeständnis des Gegensatzes von nationaler Versorgung und Geschäft, aber das ist zugleich überhaupt keins, weil der Staat lässt ja keinen Zweifel dran, warum und wie er die Versorgung sichern will. Wegen des kapitalistischen Wirtschaftsgetriebes, also auch für die nationale Wirtschaft, für seinen nationalen Wirtschaftsstandort und deswegen auch unbedingt durch die Akteure, die daran eigentlich nur ein Interesse haben, nämlich sie wollen Gewinn machen. Programmatisch ist das in den energiepolitischen Zielen ja auch ausgesprochen. Gesicherte Verfügung über Energiequellen, das muss ein lohnendes Geschäft sein. Wie geht das? Energiegeschäft als Staatswerk. Also nicht als Werk der freien Konkurrenz, wie sonst alles oder in der Gesellschaft zustande kommt und dann für die einzig gute und wahre Produktionsweise erklärt wird. So, die ist hier Energiegeschäft, ist hier Staatswerk. Der Staat verwandelt die Stromproduktion und die Lieferung und so weiter in eine Ware, in einen Dienst eigener Art. Er organisiert die ganze Energieversorgung als einen Markt eigener Art. Also er macht sein Versorgungsinteresse zu einem Geschäft. Aber das hat dann auch seine Besonderheiten. Da ist nichts einfach normal Konkurrenz mit ihren angeblichen Segnungen, sondern der Staat sorgt mit einem umfassend geregelten nationalen Energiemarkt dafür, dass sich auf dem lohnende Geschäfte machen lassen. Also für die Sicherung seines Versorgungsinteresses stiftet er lauter Sicherheiten für Geschäftsinteressen, regelt sozusagen, dass die Energieversorgung, dieses vom Standpunkt des Kapitals aus problematische Feld, so, dass er ihnen das Risiko berechenbar und den Profit ebenso berechenbar und sicher macht. Und nicht nur das, er sorgt darüber hinaus auch selber noch dafür, dass die passenden Geschäftssubjekte überhaupt in die Welt, also in die nationale Welt kommen und zustande kommen. Ich will da nicht ins Einzelne gehen, weil ich das dann an ein paar Punkten der Energiewende selber noch darstellen will. Aber ich muss ein paar Bemerkungen dazu machen, weil es praktisch die Grundlage ist, auf der die Energiewende dann überhaupt erst ansetzt. Das weiß man ja, das kennt ja jeder, und das ist ja gerade der Gegenstand, was durch die Energiewende wieder verbessert werden soll, wie hier Energiemarkt geht. Da sind riesige Versorgungsmonopolisten auf einem aufgeteilten Markt, die haben im gewissen Sinn also ein Monopol. Die haben sogar eine in gewissem Sinn garantierte Nachfrage, weil dem keiner auskommt. Und eine eben in dem Sinne nationale Kundschaft, die sie dann auch noch unter sich aufgeteilt haben und aufteilen dürften. Und die genießen, dass sie überhaupt zu sowas geworden sind. Eine ausgiebige und ausnahmsweise staatliche Vorzugsförderung mit Subventionierungen und vor allen Dingen mit lohnend gemachten Kostenaufwandsrechnungen für die Herstellung ihrer Ware.